Glück.
Du, Max.
Ja, Juri.
Springer auf C5.
Oh, so was mein Schlachtschiff versenkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden. 363 Kilometer entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max.
Hallo Juvi.
Und diese Zeiten sind nicht nur verrückt, sie sind auch voll schön, weil wir reden über sowas von altmodischen Sachen heute. Das ist wow.
So altmodisch ist das gar nicht. Das ist sogar noch ziemlich aktuell.
Ja, aber das Thema selber, also ich glaube, das ist so alt wie die Menschheit.
Da bin ich bei dir, ja.
Also ich glaube, so ein Ancient-Thema hatten wir noch nie.
Videospiele zählen nicht zu Ancient-Themen, ne? Nee, hatten wir noch nicht. Hatten wir wirklich noch nicht.
Na gut, bevor wir über das Thema anfangen, möchte ich dir erzählen, was ich die Tage gesehen habe. Okay. Du weißt ja, ich bin kompletter Nerd, was Dokumentationen angeht und so. Normalerweise gucke ich ja immer so Astro-Scheiße, also nicht Astrologie, das ist nichts für mich, aber ich schaue halt echt jeden Mist über Astronomie. Und irgendwann habe ich den YouTube automatisch weitermacht Ding nicht ausgemacht, so wie ich das normalerweise habe. Und der dachte, ey, Doku ist voll geil und hat mir eine Doku vorgeschlagen, wie Tierbabys jagen lernen.
Das ist zwar wenig astronomisch, aber es ist sehr niedlich.
Ja, es war so süß, wenn so ein kleiner Löwe lernt, wie er so ein Zebra zerfleischt, so. Und das ist, und die gucken dabei so niedlich und so ganz unschuldig und, ach, oh, es war so süß. Und die lernen das durch Spielen.
Spielen?
Ja.
Machen wir auch.
Ja, ich glaube, dass wir Menschen deswegen spielen, weil wir lernen durch Spielen.
Korrekt. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um zum Themen-Titel oder so einen Überbegriff zu kommen.
Dum, dum, dum.
Gesellschaftsspiele. Ich brauche Echo.
Kriegst du. Ich schwöre, da war Echo. Zukunfts-Juri, schnall dein Cape um, mach Echo.
Sehr schön.
Ja,
Gesellschaftsspiele.
Gesellschaftsspiele, freue mich.
Von Mühle, Backgammon und Co. Hey, das hat jeder mal gehört. Ich verstehe übrigens Backgammon immer noch nicht. oder Siedler von Catan und Uno
ist,
und Monopoly.
Ist Backgammon nicht so ein Spiel, das eigentlich keiner spielt, das aber immer in so, also wenn man so gediegenes Ambiente darstellen möchte, so diese Man-Clubs, weißt du, wo du in so schweren Ledersesseln mit deinem Whisky und Boys-Only-Schildern rumsitzt und also Schachfiguren einfach zu schnell umfallen am Set, dass da halt so ein Backgammon-Brett hingelegt wird, weil ja auch irgendwie keiner weiß, wie Backgammon geht. Weil ich glaube, es gibt keinen Menschen in diesem Universum, der Backgammon spielt.
Also, ich habe schon Leute Backgammon spielen sehen. Es waren die Game Grumps aus den USA und das in dem Video. Die haben das durchaus gemacht. Ich habe das Spiel trotzdem nicht
geschnallt. Das heißt, es gibt da echte Regeln?
Es gibt da echte Regeln, ja. Ich verstehe sie auch nicht. Ich bin nicht durchgestiegen vom reinen Zugucken. Also, als ich geguckt habe, bestimmt, aber danach nicht mehr.
Okay.
So, du musst das machen, um die Regeln zu behalten. Also, ich muss leider widersprechen, das wird tatsächlich gespielt.
Na gut, meine Theorie war super.
Finde ich auch.
Ein kompletter Sachverhalt, der angemessen, einfach und simpel erklärt wurde. Also, ich habe mir den Aluhut des Tages verdient.
Sehr gut. Ja, Gesellschaftsspiele sind aber immer noch relevant. Also, ich habe ja gerade schon ein paar erwähnt, die heutzutage ein bisschen bekannter sind. Sowas wie Siedler von Catan. Ja gut, ist ein bisschen tot gespielt, genauso wie Monopoly und Uno.
Max.
Oder Abwandlung davon,
Max,
ja.
Warum mag keiner Monopoly? Es will nie einer mit mir Monopoly spielen. Ich habe sogar die Cthulhu-Version.
Ich bin beunruhigt und trotzdem beeindruckt. Ich weiß nicht, ich glaube, Monopoly hat sich so ein bisschen...
Wähle er seine Worte sehr weise.
Sag ich ja gerade, ein bisschen überspielt. Das ist ja kein schlechtes Spiel. Es ist nur ein bisschen überstrapaziert. Es gibt von nahezu jedem irgendwie eine Monopoly-Variante. Ich glaube sogar von den Pizmeets.
Um mal unbezahlte Werbung für die nächstgelegene größere Stadt in meiner Nähe zu machen. Es gibt eine Monopoly-Edition von Würzburg.
Siehst du? Es gibt von nahezu allem. Ich glaube, es gibt auch ein Star Wars Monopoly oder so 3 oder 4 sogar.
Warum haben wir kein Monopoly?
Noch fehlt uns ein bisschen Reichweite. Aber nicht viel. Ich glaube, so ab 1000 Leuten könnte das passieren.
Warte, es ist zwar noch extrem früh in der Folge, aber... Ladies and Gentlemen, die heutige Folge wird eben präsentiert von den Nerdflakes. Wenn Sie möchten, dass wir ein Monopoly herausbringen, dann wenden Sie sich an uns unter @nerdflakes auf Twitter, wie auch immer es zum aktuellen Zeitpunkt heißen mag, und Instagram, oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit Vorschlägen, wie wir die Straßen benennen sollen, an podcast.nerdflakes@gmail.com.
Schön. Ja, war gut. Schöner Platz.
Ich weiß nicht, ob ich es in jeder Folge hinkriege, aber ich gebe mir Mühe.
Irgendwo, ja, wirklich gut.
Irgendwo wird es einen Absprungpunkt geben.
Hervorragend. Ja, also Monopoly haben wir jetzt ehrlich gesagt oft genug gesehen. Und die digitalen Versionen sind auch eher so mittelmäßig. Es gibt aber noch jede Menge andere Brettspiele oder Gesellschaftsspiele. Und die sind teils sehr, sehr nerdig. Und das ist gut so. So die sogenannten Tabletop-Games. Also so große Strategiespiele. Ich glaube, das bekannteste davon, den Namen hat wahrscheinlich fast jeder schon mal irgendwie gehört oder grob irgendwie gesehen irgendwo so in einem Innenstadt. Warhammer.
Yay!
Und die haben mehrere Ableger von ihren Spielsystemen. Also einmal irgendwie im Sci-Fi-Universum in 40.000. Also ja, 40.000. Das ist tatsächlich relevant in dem Spiel. Oder eben in Fantasy oder das sogenannte Age of Sigmar. Das ist so das Zwischending zwischen Fantasy und dann langsam Sci-Fi.
Ist das... Also, ich... Bitte deabonniert uns nicht, weil ich jetzt Folgendes sage. Ich habe noch nie Warhammer gespielt. Also als Tabletop.
Das frisst auch unglaublich viel Zeit. Muss man einfach sagen. Also, so eine Partie ist nicht in einer Stunde gemacht.
Ich hatte gerade erzählt, dass ich auf YouTube Astronomie-Dokus gucke und der YouTube-Algorithmus es klug findet, mir jagende Babylöwen zu zeigen. Was glaubst du, wie ich meine Zeit verbringe?
Nicht mit Warhammer.
Siehst du, ich sehe den Fehler auch. Dieses Age of Sigmar ist, also wenn es so ein Zusammenschluss ist zwischen Fantasy und Sci-Fi,
ja,
ist das dann ein bisschen wie
grob.
Star Wars?
Ist es ja im Grunde genommen sowieso. Du hast halt Fantasy-Elemente. Bei Age of Sigmar wird, glaube ich, nicht durch den Weltraum geflogen. Das fehlt, soweit ich weiß.
Okay.
Da habe ich eine große Wissenslücke. Ich weiß nur, dass es so ganz minimal der Ansatz dazu ist, so ein bisschen den Sci-Fi-Aspekt, zumindest von Rüstung her und Design her, so anzubringen, dass sie das dann halt später, in 40.000 Jahren später, so verwenden könnten.
Okay. Grüße gehen ja, raus an unseren Hörer Gunnar, der Warhammer spielt. Meld dich, wenn ich mitspielen darf.
Ich glaube, das wirst du hinkriegen. Liebe Grüße. Ich glaube, das wird klappen. Ja, Warhammer ist halt so ein Miniaturen-Strategiespiel, ne, bei dem man halt kleine Plastikfiguren, die sind vielleicht gar nicht mal so klein.
Die sind so schön bemalt.
Genau, bemalt und dann in Szenarien gegeneinander antreten lässt, mit Regeln, die dahinter stecken.
Wusstest du, dass die Warhammer-Gemeinde es nicht gut findet, wenn man die wirklich extrem aufwendig und liebevoll und detailliert bemalten Figürchen als Püppchen bezeichnet?
Ja.
Ich jetzt auch.
Hätte ich dich vorwarnen können.
Das hast du nicht getan. Ich muss das selber herausfinden. Okay. Aber
ja,
Warhammer scheint mir ein Riesenthema zu sein und du hast ja garantiert noch mehr.
Garantiert. Es gibt noch ein paar andere Tabletops. Das wäre einmal Star Wars X-Wing. Denn wie kann man noch cooler diese coolen Dogfights, also diese sogenannten Raumschiffkämpfe, aus Star Wars rüberbringen als in einem Strategiespiel auf dem Tisch mit vorgefertigten, vorgemalten Figuren. Okay, klingt langweiliger als es ist. Ist aber
also nur um mal ganz kurz den Hörwiesen, die noch nie Tabletop gemacht haben, zu erzählen, wie ich das als außenstehende Person erlebe oder erlebt habe. Man kommt in einen Keller, in dem ein Riesentisch in der Mitte steht. Manchmal auch zwei oder drei Tische zusammengezogen. Also ein bisschen so, als wenn meine Familie sich auf eine kleinere Familienfeier vorbereitet. So 20 Leute plus, die um so einen Tisch herumpassen. Auf den stellt man Styroporplatten, die wie Landschaftsdesigns sind. Also sieht man tatsächlich manchmal in so Schaufenstern von so Warhammer-Läden so kleine Ausschnitte. Und dort werden dann... Jetzt hätte ich was mit der Püppchen gesagt. Werden dann sehr aufwendig bemalte Figuren in Stellung gebracht. Also tatsächlich so Frontalunterricht, Klassenzimmer mit zueinander. Also man trifft sich quasi in der Mitte des Feldes. Und dann gibt es Regeln und Dinge und man bewegt die Figürchen hin und her und zerschießt Figürchen. Also nicht, es ist metaphorisch gemeint. Die werden dann vom Tisch genommen. Ein bisschen wie beim Schach, wenn man eine Figur schlägt. Und ich glaube, es gibt auch Regeln dafür, wie schnell sich so ein Figürchen bewegen darf.
Also wie weit?
Genau.
Wie schnell ist von der Person abhängig, wie sie sie schiebt, aber wie weit sie zum Beispiel dürfen oder sowas. Also es ist immer eine
Regel. Und Props gibt es für wirklich gut bemalte Figürchen, Figürchen können verschiedene Dinge und sind verschieden wertvoll. Und wenn einer halt einfach zu viel Kohle hat und das nicht in Schuhe, sondern in Figürchen investiert, dann kann der irgendwie ziemlich geilen Scheiß. Wobei, da gibt's auch, glaube ich, Reglementierung, dass man nur eine gewisse Anzahl von Fähigkeitspunkten haben darf oder so.
Genau, man einigt sich vorher auf so eine gewisse Matchpunktzahl, die hinter den Regeln dann nochmal umgesetzt werden.
Und dann,
also man kauft quasi davon
ein. Und dann stehen da halt ein Haufen Dudes um diesen Tisch rum und führen fachmännische Gespräche über Kriegsführung.
Ja, und würfeln dabei Würfel. Oder ziehen Karten, was auch immer man da gerade dafür braucht.
Genau. Ja. Also ehrlicherweise auch tatsächlich oft mit einem Bier in der Hand.
Ja. Oder einer Brezel dazu tatsächlich.
Mal ehrlich,
also irgendwas, was nicht klebt.
Außenstehender, nicht Warhammer spielen oder nicht Tabletop spielender Mensch, muss ich sagen, ich erlebe selten, dass Leute so glücklich aussehen, selbst wenn sie verlieren.
Weil es halt trotzdem Spaß macht.
Also das sage ich wirklich mit tiefem Respekt. Das ist, glaube ich, ein wirklich schönes Hobby, das eine Menge Zeit und eine Menge Geld fressen kann.
Ja.
Wirklich schön ist.
Also insbesondere, wenn man die Figuren selber bemalen muss, also hier bei Warhammer oder eben auch bei Battletech, kommen wir gleich nochmal kurz
heißt,
zu. Muss man nicht.
Das wäre das, was mir am meisten Spaß machen würde.
Kann ich gut verstehen. Gibt aber Leute, die da nicht so Spaß dran haben und sich die Figuren bemalen lassen, was auch okay ist. Sonst hast du da so graue oder weiße oder so halb Zinn, halb Plastikfiguren da stehen. Das ist irgendwie nicht so richtig schön. Das Bemalen macht schon wirklich, wirklich viel aus. Und da sind richtig krasse Künstler teilweise unterwegs. Super beeindruckend.
Du, Max? Ja, du hast gerade Battletech gesagt.
Ja,
Battletech. Das klingt cool. Was ist Battletech?
Battletech ist auch ein Tabletop-Game, wo sich riesige Kampfroboter, sogenannte Max, riesige Kampfroboter, sogenannte Max, einen richtig auf den Deckel geben. Also,
wie
ist natürlich wieder metaphorisch.
Ach so.
Aber ja,
war ganz aufgeregt.
Es ist leider nicht so.
Es gibt doch diese amerikanische Show, wo man Roboter gegeneinander kämpfen
lässt. Robot Wars hieß die.
Ja, genau. Aber sowas ist das nicht.
So ist es nicht. So. Nee, wir reden hier von Kampfrobotern, die so 30 Meter hoch sind oder sowas. Also die sind wirklich groß. Also nein, nicht auf dem Tisch.
Wie findet man denn mit denen im Park?
Die Miniaturen. Man tritt einfach drauf. Da ist relativ wenig, was ihnen entgegenstehen kann. Außer ein anderer Kampfroboter. Also die Dinger sind wirklich groß. Also zumindest das, was sie darstellen sollen. Jedenfalls führt man da so eine Gruppe von denen, eine sogenannte Mech-Lanze, gegen eine andere Mech-Lanze und versucht damit Missionsziele zu erreichen. Weiß nicht, man behält einen besonderen Ort in dem Gebiet oder man versucht einfach die andere Lanze auszuradieren. Ist egal, es macht unglaublich Spaß. Es ist hat sogar mehrere Computerspielableger bekommen, in verschiedenster Form. Also sowohl taktisch, in Mech Commander und zuletzt in Battletech. Und einmal im sogenannten Mech Warrior, wo man so ein Mech-Piloten selbst spielt und dann eben diese Maschine durch die Gegend bewegt. Das hat richtig Style, das macht richtig okay, laufen.
Das klingt wirklich, wirklich sehr cool.
Es ist wirklich cool, so eine riesige, schwerfällige Maschine durch die Gegend zu bewegen, um das auch so als Spielelement rübergebracht zu bekommen. Und trotzdem actionreiche Gefechte zu erleben, hat was.
Stell dir mal so einen Baggerfahrer vor, der uns gerade hört und sich denkt so, hey, Moment, meine Maschine ist viel cooler, jeder will Baggerfahrer sein. Und hey, das fühle ich völlig.
Er hat nicht Unrecht,
und
ja.
Und actionreich auf einer Baustelle ist es auch. Das heißt, alle Baggerfahrer sind Battletech. Menschen.
Wenn sie irgendeinem Adelsaus angehören, also in dem Fall ihrem Arbeitgeber, ja, wahrscheinlich.
Das definieren wir jetzt einfach so.
Also, auch Battletech bietet eine ganz große Hintergrundgeschichte, wenn man sich da einlesen möchte. Die soll sogar sehr gut sein, hat auch, glaube ich, ganz, ganz viele Romane bekommen.
Mhm.
Ich bin bei weitem nicht so weit drin. Ich kenne nur
ist okay.
Minimale Dinge. Das, was
wir schneiden ja nicht. Heute auch die Sachen nur an.
Ja. Stimmt, wir haben gar nicht die Zeit, um alles richtig in Sicherheit zu geben.
Wir alle haben theoretisch schon die Zeit, aber wir möchten ja nicht schon wieder einen Vierteiler machen.
Das, ja. Okay, sehe ich. Von den Tabletop-Games würde ich gerne zu den nächsten Spielen springen. Nämlich den Brettspielen.
Das ist kein so großer nein, Sprung.
Nee, ist auch flach und liegt auf dem Tisch. Aber die Spielvariante ist anders. Es ist schon ein anderes Spiel. Kommen wir nämlich zu. Ich nehme mal den größten, bekannteren Titel, Gloomhaven.
Das habe ich gespielt.
Sehr cool. Ist ein, ja, ein Mix aus Fantasy und sogenannten Legacy Game. Also Fantasy-Rollenspiel und Legacy-Game. Ein Legacy-Game ist, du schaltest nach und nach Dinge frei für das Spiel. Das hat immer mehr dazu.
Man darf kleine Sticker auf die Karte kleben, wenn man Missionen erfüllt hat und neue Orte erkundet. Das ist voll gut. Mein innerer Monk ist so glücklich.
Genau, also man schaltet halt nach und nach Sachen frei, wie man das in einem Videospiel tun würde. Man gibt quasi weiter, ne? Die Legacy, die Erbschaft oder so. Die Linie.
Mhm.
Und ja, für Gloomhaven braucht man A, eine Menge Zeit.
Aha.
Das ist so eine Runde dauert wirklich lange. Geduld mit den Mitspielenden und mit sich selbst und mit dem Szenario, was man gerade spielt.
An dieser Stelle aber möchte ich mich, also das Thema Geduld mit den Mitspielenden. Ich möchte mich hier öffentlich bei dem armen Menschen entschuldigen, der mit mir Gloomhaven spielt. Ich bin wirklich nicht das geduldigste aller Wesen und der arme Mann hat's voll ausbaden müssen. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Es tut mir leid. Oje. Bitte nimm diese Entschuldigung an und lass uns bald weiterspielen.
jedenfalls gibt's halt auch wieder so Miniaturen, die man halt übers Brett bewegt, gegen Gegner kämpfen lässt mit irgendwelchen Fähigkeiten. Das klingt banaler, als es tatsächlich umgesetzt ist. Du musst tatsächlich sehr taktisch vorgehen, wie das Spiel funktioniert. Weil es doch ziemlich gnadenlos ist, wie das Spiel gegen dich spielt.
Man hat halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Spielzügen, mit denen man das schaffen kann und muss halt wirklich vorausplanen.
Ja. Oder dann in dem Moment das Opfer bringen und sagen, okay, dann kriege ich eben das nicht mehr mit. Dann fällt das eben raus, aber das erreicht.
Das ist der Vorteil, wenn du das mit jemandem spielst, der Schach kann.
Ja. Ja, das hilft ungemein, das stimmt. Also man muss sich halt vorstellen, dann Schach mit explizit Begrenzung der Ressourcen zu spielen. Und also, dass dann alle paar Runden jemand definitiv wegfällt.
Ich glaube, wenn man da nicht so einen Nörgelpott wie mich gegenüber sitzen hat, dann kann das auch wirklich echt gut sein. Ich glaube, Besserung.
Jedenfalls ist es eine coole Spielerfahrung, wo man halt einfach eine Gruppe von Abenteurern spielt, die nach und nach irgendwie sagen, okay, ich hab mein Ziel erreicht, hopp, geh weg, ich gehe in die Rente oder sowas, also in die Abenteurerrente, und dann kriegt man den nächsten Charakter. Und das ist so ein großes Element dieses Spiels, dass man eben neue Sachen dazu bekommt. Sowohl Charaktere, Ausrüstung, Missionen, was weiß ich nicht alles. Belohnungen, Achievements.
Also das Spiel
das
ist psychologisch total gut. Du hast halt diese sofortigen Erfolgserlebnisse, du hast also wirklich, das Spiel verändert sich durch deine Handlungen.
Ja.
Es hat alles. Ich verstehe, warum das so ein großer Erfolg ist.
Ja, definitiv. Und es ist mehr oder weniger kooperativ. Also ja, man muss zusammenarbeiten, man muss trotzdem gucken, dass man seinen eigenen Vorteil rauskriegt.
Ja, also wir haben es bisher geschafft, da sehr kooperativ unterwegs zu sein.
Sonst funktioniert es auch nicht gut, muss man dazu sagen. Also man muss wirklich sehr kooperativ spielen. Kommen wir zu einem nächsten kooperativen Titel. Mein Favorit aus der Liste. Mhm. Spirit Island.
Das sagt mir gar nichts.
Das ist nicht so schlimm. Es ist auch nicht so super bekannt. Spirit Island ist ein Spiel, bei dem man Schutzgeister einer tropischen Insel verkörpert. Und die Bevölkerung und die Insel selbst vor Invasoren beschützen.
Könnte ein Schutzgeist sein. Also nicht Schutzgelderpresser, sondern Schutzgeist.
Nein. Ja, zum Beispiel der nährende Fluss oder der Platzregen, der die Einwohner beschenkt mit viel Nahrung, aber die Invasoren davon abhält, irgendwelche Gebiete zu betreten. Das ist super cool. Okay. Der Autor dahinter oder sein Team haben sich wirklich viel dabei gedacht, sowohl bei den Gegnern als auch bei den einzelnen Geistern und eben wie diese Mechaniken dann aufgreifen. Du hast halt ein Spielbrett, was deine Insel darstellt. Oder halt für jeden Spielenden mindestens ein so ein Brett, für jeden Geist ein so ein Brett. Und hast halt Fähigkeiten, die diese Geister ausführen dürfen, und dann folgst du deinem Geisterbrett quasi. Mhm. Und dann hast du Aktionen, die die Gegner tun, also die Invasoren, die verbreiten sich auf der Insel, das wollen die halt nicht. Und dann gibt's Ereignisse, also ähnlich wie bei Ereigniskarten, hierbei bei Monopoly. Nur, dass eben die Ereignisse auf alles wirken, was da im Spiel zu tun hat. Außer das Spiel kann es nicht abbilden. Du hast da irgendwelche Tiere, die dir helfen sollen, und auf der Insel sind keine Tiere mehr da, die da irgendwie helfen würden. Dann überspringst du die Aktion. Mhm. Es ist hoch kooperativ. Also du musst tatsächlich unglaublich zusammenarbeiten, um deine Insel davor zu bewahren, überrannt zu werden. Und es ist echt ein tolles Spiel. Ich bin bei den einfachen Schwierigkeitsgraden mit dabei, also so von 3 bis 4, so ungefähr spiele ich, und es geht bis 10, sogar 11 rauf.
Cool.
Und das ist wirklich, wirklich schwer, das Spiel. Es macht aber wahnsinnig Laune und ist unglaublich abwechslungsreich. Allein schon mit dem Basisspiel. Also, ist toll, lohnt sich. Es ist wirklich, wirklich gut. Wichtig, kooperativ. Wirklich, wirklich wichtig. Man muss zusammenspielen.
Okay. Das klingt wirklich
gut. Wenn man
das
nicht mag, ist man bei Buffy the Vampire Slayer als Brettspiel vielleicht ein bisschen besser aufgehoben.
Red weiter. Los.
Also, ist auch kooperativ, aber es ist nicht ganz so davon abhängig wie Spirit Island. Es gibt ein, wie ich gerade angesprochen habe, ein Buffy the Vampire Slayer Brettspiel, wo man eben in Sunnydale an verschiedensten Orten mit seinen Hauptcharakteren, also man spielt, verkörpert einen dieser Charaktere, ob es jetzt Buffy, Xander, Spike oder sonst wer ist. Jeder hat irgendwie eine besondere Fähigkeit. Faith zum Beispiel ignoriert bestimmte Sachen. Ja, man darf auch Faith spielen.
Aber Faith gehört doch zum Heldenkanon von Buffy.
Ja, yeah, das ist richtig. Aber Faith ist ja so ein bisschen Anti-Held.
Oh.
Das spiegelt sich auch in den Regeln wieder. Du hast halt immer so Townsies, also Leute, die aus der Bewohner der Stadt, die muss man normalerweise retten. Was Buffy halt normalerweise so tut. Wenn auf dem gleichen Feld, wo Faith dann ihre Fähigkeit einsetzt, ein Townsie ist, dann ist der weg. Weil sie nimmt halt keine Rücksicht.
Mhm.
Ist er im Weg? Jedenfalls muss man halt den großen Bösen, den man ausgewählt hat, beispielsweise den Master, also diesen Haupt, dieser große Vampir, aufhalten und verschiedenste Orte dann eben beschützen vor den einfallenden Dämonen, Vampiren etc. Sehr hübsch. Cooles Spiel, sehr kurzweilig. Hat man so eine Stunde, eine Runde durch. Sehr cool.
Klingt mega.
Ist es auch. Und ist auch liebevoll designt. Also das Team dahinter hat sich durchaus Mühe gegeben, das gut abzubilden, was sowohl die Charaktere angeht und das die Mechaniken umzusetzen. Und auch die optische Aufmachung ist hübsch. Mhm. Also es sieht sehr klassisch Buffy aus. Ach ja, kommen wir zu etwas, was ich auch gerne spiele. Kartenspiele. Sind auch Gesellschaftsspiele. Ich rede hier aber jetzt nicht von Magic. Das haben wir ausgiebig bereits schon vor einiger Zeit getan. Ich glaube, vor fast einem Jahr.
Aber wir reden jetzt auch nicht über sowas wie Poker oder Mau Mau.
Nee. Poker und Mau Mau fallen da ein bisschen raus. Wir reden hier von nerdigen Kartenspielen.
Go, Munchkin, go!
Korrekt, Munchkin.
Das ist das nerdigste Kartenspiel, das ich kenne. Und Max, ist dir eigentlich klar in all den Jahren, also in den, oh Gott, wir kennen uns so lange, in den 3 bis 4 Jahrzehnten, in denen wir uns schon kennen, haben wir noch nie Munchkin gespielt.
Das müssen wir unbedingt aufholen.
Wird unsere Freundschaft das aushalten?
Ja, würde.
Bist du dir sicher?
Wenn wir vorher absprechen, dass bestimmte Dinge halt klar gehen. Das ist wichtig.
Also ich bin ein absolut hinterhältiges Viech bei Munchkin. Ich habe keine Freund-Feind-Erkennung. Ich gewinne dieses Spiel. Das ist wie
Monopoly. So funktioniert dieses Spiel ja auch. Ja, so. Daran könnte es liegen, dass wenige mit dem Monopoly spielen wollen.
Ach so.
Bei Munchkin ist das aber Programm. Da ist das bei gewollt.
Monopoly nicht?
Nicht in der Form, wie du es gerade beschreibst.
Moment. Ich spiele doch Munchkin, um zu gewinnen. Und ich spiele doch auch Monopoly, damit alle anderen vor mir knechten und keine Kohle mehr haben.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich damit weitermachen soll, außer ja.
Aber ich gebe zu, ich bin tatsächlich eher ein Fan von kooperativen Spielen. Also es ist meine persönliche Präferenz, wenn ich mit Freunden spiele. Ich finde das ganz furchtbar, wenn ich zum Beispiel Schlachtschiffe versenke oder ähnliches. Das macht mich nicht glücklich.
Manchmal ist es ein bisschen kompetitiv.
Ja, aber Munchkin ist einfach Spaß.
Ja, Munchkin ist einfach nur Blödsinn. Also im wahrsten Sinne des Wortes Blödsinn auf Karten gedruckt und dann untereinander bespielen. Und zwar reduziert man das, was man so typisch von Rollenspielen, also so Dungeons and Dragons und Co. kennt, auf das Minimum. Du musst Stufe 10 werden. Du fängst bei Stufe 1 an. Haust eine unglaublich große Menge Humor drauf. Ich sage nur die Top-Pflanze als Gegner. und die uralte Top-Pflanze und seine Kinder. Also jede Menge Humor und gehörig viel Twist. Das gehört zum Spiel. Man muss sich in dem Spiel ärgern ohne Ende. Sich selbst und Mitspielende. Das ist super wichtig. Das Spiel hat unglaublich viele unterschiedlich viele Varianten bekommen. Also ob das jetzt Munchkin in Space ist, Munchkin Beist, Munchkin Warhammer, wir hatten es heute schon mal. Ich glaube, Munchkin Thulu, es gibt noch mehr. Ich kenne nur so ein paar davon. Aber alle, die kannst du alle in das Grundspiel reinpacken. Das funktioniert. Das ist so gedacht. Und selbst das Grundspiel hat noch unfassbar viele Erweiterungen. Ich glaube, 10 mittlerweile.
Also ich könnte es nicht mehr zählen. Ich kenne auch niemanden, der da wirklich dran geblieben ist.
Jedenfalls, die Grundmechanik des Spiels ist, du hast Fähigkeiten oder Ausrüstung und Ausrüstung und gewisses Schummeln. Und Monster, mit denen du dich prügelst. Das ist so die Basis. Eigentlich machst du genau das. Du prügelst dich mit Monstern. Du suchst dir Ärger. Und das war's. Du bekämpfst die, versuchst zu gewinnen. Kannst du gewinnen. Ist cool. Kriegst du neuen Loot, neue Beute. Wirst stärker, wirst besser. Oder eben nicht. Dann erfährst du fiese Dinge, wirst kaputt gemacht, wirst beraubt, sonst was. Und dann geht's weiter. Das ist alles. Das ist so die Grundmechanik des Spiels, um ehrlich zu sein. Und man kann Mitspieler daran hindern, Gegner zu zwingen, indem man sie den Monstern, die da bekämpft werden, entweder noch Monster dazustellt oder sie mit der Ausrüstung, die man selber hat, einfach sagt, ach, weißt du was, ich möchte gar nicht, dass mein Kollege da jetzt gewinnt. Ich möchte, dass dieses Monster jetzt einfach super stark ist oder viel leichter wird. Das geht natürlich auch. Man kann natürlich dadurch auch helfen. Ja, Munchkin, it's a special kind of game.
Vielleicht machen wir da noch mal eine Folge drüber.
Ja, ist eine Idee. Kommen wir zu einem anderen, was viele Leute freuen wird, Disney Villainous.
Yay!
Ein richtig, richtig schönes, ja, im Wesentlichen Kartenspiel. Du hast halt deine Schurken aus den Disney-Filmen. und versuchst, deinen finsteren Plan vor den anderen nicht geheim zu halten, sondern zur Erfüllung zu bringen. Mhm. Das ist toll. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben, da tolle Sachen umzusetzen. Ja,
ich habe selber noch nicht gespielt. Jeder, den ich kenne, der es gespielt hat, ist einfach nur begeistert.
Ja, ich auch. Ich habe ein paar Runden hinter mir. Und es ist richtig toll, wie es ihnen gelungen ist, jeden dieser Disney-Villains eine eigene Entität im Spiel zu geben. Also jeder hat ein anderes Ziel und andere Wege, wie er es erfolgen muss. Zum Beispiel Jafar muss die Wunderlampe bekommen und dann zu der Höhle bringen. Eigentlich relativ simpel, von dem was er als Ziel hat. Aber da muss er erstmal drankommen. Also das heißt, er muss sich durch den Kartenstapel durcharbeiten. Durch sein eigenes. Mhm. Wird dabei aber natürlich von Helden wie Aladdin und Co. behindert. Also du hast zwei Kartenstapel, deinen eigenen und den sogenannten Schicksalsstapel. Und dieser Schicksalsstapel, den können andere Mitspieler auch sagen, da, du wirst da jetzt eine Karte dorthin legen. Das ist ziemlich cool. Also die können dir in die Suppe spucken. Um dich halt dran zu hindern. Wichtiger Teil, wir spielen Bösewichte, das gehört zum Prinzip. Sich gegenseitig in die Suppe spucken ist Essenz. Jafar wird halt der große rote Genie, möchte er werden. Mhm. Also super mächtig. Während Ursula einfach bloß die Herrschaft über, also Ursula aus Ariel, die Herrschaft über...
Wer sonst?
über die See haben möchte. Ja, Ursula ist großartig. Die spielt sich echt klasse. Oder Gaston aus Die Schöne und das Biest. Es ist so großartig. So bescheuert zu spielen, aber es ist echt großartig. Der muss halt Hindernisse aus dem Weg räumen, um an Belle heranzukommen, weil Hindernisse sind halt Hindernisse. Mhm. Und er ist der Einzige. Oh Gott. Das ist ganz schlimm. Ich habe in mehreren Partien Belle selber entfernen müssen, weil sie mich daran hindert, Hindernisse zu entfernen. Das Torspiel macht Spaß. Also diese Dynamik dieser Charaktere, also dieser Spielerfiguren ist super spannend, weil die alle selber unterschiedlich herangehen müssen. Ob sie ihr eigenes Deck durchgehen müssen, um an irgendwas Besonderes zu kommen, oder ob sie explizit wie Gaston durch dieses Schicksalsdeck durch müssen, um das überhaupt schaffen zu können. Sie müssen sich also teilweise selbst in die Suppe spucken, damit es funktioniert. Super. Das ist wirklich, wirklich toll. Das ist alles andere als kooperativ, macht aber Spaß. Also es ist wirklich, wirklich ein schönes, kompetitives Spiel.
Okay.
Kommen wir zu was Kooperativem noch. Den Sentinels of the Multiverse. Auch hier möchte ich
echt. Zukunfts-UV. Gotcha back. Aber das habe ich noch nie gehört.
Nicht? Och. Sentinels of the Multiverse ist vom gleichen Verlag wie vorhin auch schon Spirit Island.
Okay.
Witzig, du hast von beiden noch nicht gehört. Sentinels of the Multiverse ist ein... Lieber Verlag,
falls du zuhörst. Du darfst uns gerne so sponsern. Ich spiele alles von dir.
Greater Than Games. Die sind wirklich gut. Okay. Jedenfalls spielt man da Superhelden. Also du kriegst ein Kartendeck und einen Helden, den du dir ausgesucht hast. Irgendwie so eine Art, beispielsweise eine Art Superman. Der ist nicht so im Kartenspiel, ist der nicht so langweilig wie in den Filmen. Oder Comics. Und versuchst mit deinem Heldenteam einen Superschurken aufzuhalten.
Das klingt schon total verrückt.
Ist es auch. Du hast halt suchst du einen Bösewicht aus, weiß nicht, irgendeine Art Variante von Lex Luthor oder so. Also der heißt dann nicht so und er hat auch ein bisschen abgewandelte Fähigkeiten, damit er nicht direkt darauf zurückzuführen ist, aber man sieht sehr klar die Ähnlichkeiten.
Also ist das Copyright und dann macht er Infringement slightly sichtbar, aber...
Ja, okay. Ja. Es ist erkennbar, woran es sich anlehnt, aber es ist so weit genug weg, dass du sagen kannst, es ist fein. Jedenfalls hast du halt den Bösewicht, der irgendwann erstmal ausgewählt wird und dann etwas tut. Dann dürfen die Helden agieren, weil erstmal muss der Bösewicht was getan haben, bevor man ihn einsammeln will. Oder besiegen möchte. Und dann kommt die Umgebung zum Tragen, in der man ist. Also ist man jetzt am Avengers Tower, ich meine, also der heißt anders. Aber man könnte am Avengers Tower spielen oder auf einer Mars-Basis, was weiß ich nicht alles. Es gibt unfassbar viele Varianten. In irgendeinem Gefängnis, so ein Hochsicherheitsding. Also so ein super Schurken-Helden-Gefängnis. Alles Mögliche. Und diese Orte spielen halt auch massiv in die Spielmechanik mit rein. Mhm. Also der Ort kann dir helfen, kann der Gruppe helfen, aber auch echt hinderlich sein. Oder den Helden auch nochmal eins auf den Deckel geben. Oder dem Schurken. Es kommt ein bisschen drauf an, was man halt an Ort findet oder hat und eben wie sich das Kartendeck von dem mitspielt. Und das Ziel der Spieler ist, mit den eigenen Karten, also du hast Karten auf der Hand, 4 Stück an der Zahl, zumindest zum Start, den Schurken auszuschalten und zu gewinnen. Also auf 0 zu reduzieren oder was die Karte von dem Schurken selber sagt. Also ich muss alle seine Artefakte vernichten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Und das ist nicht so einfach, wie es klingt. Die Helden haben so im Schnitt bis zu 30 Lebenspunkte und es wird für jeden Mitspieler wird schwerer, muss man dazu sagen. Also es ist so, die Gegner schlagen härter zu, je mehr Mitspieler dabei sind. Das wird also nicht einfacher, wenn das Heldenteam größer okay. ist. Und die Schurken machen halt Dinge. Also mal schlagen sie einfach nur zu, mal holen sie neue Fähigkeiten, neue Schergen, was auch immer.
Also du hast da sehr viel Dynamik.
Genau, es ist super dynamisch als Spiel. Und manchmal macht sogar die Sitzreihenfolge, beziehungsweise die Reihenfolge, in wer wann von den Spielern dran ist, einen großen Unterschied. Das ist unglaublich. Also wir haben schon 1 oder 2 Partien gespielt. Liebe Grüße an Marv. Das ist absolut Gold. Also ich spiele es immer, immer wieder gerne. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen.
Okay.
Ja. Ich habe noch ein paar Honorable Mentions, für die wir Zeit haben ansonsten. Weil die habe ich im Detail noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass es
okay, gibt. Hau raus. Bisschen Zeit haben wir noch.
Es gibt, genau. Nämlich Videospiel-Brettspiele. Also Spiele, die eigentlich Videospiele waren und dann auch in Brettspielform umgesetzt wurden. Es gibt ein Dark Souls-Brettspiel, wo man kooperativ mehr oder weniger gegen Dark Souls-Bosse antritt. Soll sehr cool sein. Ich habe es leider noch nicht spielen können. Auch die Miniaturen sehen sehr gut aus. Also die haben es sehr gut drauf gehabt, bestimmte Bossgegner, also sehr ikonische Gegner aus dem Spiel, in Miniaturen zu verfrachten. Es gibt ein Stardew Valley Brettspiel. Also das schöne Farmspiel hat es auch zu aus
Spiel. Wobei ich finde, das passt.
Ja, das tut es total. Es ist nur ein man erfasst es einfach nicht, weil es ein Indie-Titel ist. Also ein Titel, der von einer Person gestemmt wurde. Muss man so auch noch mal sagen. Und es gibt ein Binding of Isaac Board Game. Also ein Roguelite-Titel, der sehr, sehr speziellen Humor hat, sagen wir mal so, und einen besonderen besonderen Look hat. Ich weiß nicht, wie gut das Spiel ist, kann ich nicht sagen. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Das passt schon.
Und es gibt auch noch ein Assassin's Creed Board Game, wovon ich mitbekommen habe, dass das sehr gut sein soll. Also sowohl vom Look and Feel, weil es soll sehr, sehr Assassin's Creed sein. Also du hast halt...
Das heißt, du spielst hast halt in 10 Meter Turm auf deinem Tisch und springst von oben nach unten?
Nee, viel schleichen und entsprechend dann vorgehen und gucken, dass man die Wachen nicht alarmiert und sowas. Und wenn es dann doch passiert, dann passiert es
Schleichen
halt.
Auf dem Board Game.
Ja, dass man sich halt aus der Sicht von Wachen raushält und solchen Dingen. Ist auch ein Legacy-Game, soweit ich weiß. Also du spielst halt so eine Kampagne durch. Ist sehr cool. Was ich davon
hätte gesehen, ja auch sein können, dass man das Spiel nur im Freibad spielen kann, wo man halt irgendwie vom Sprungturm runter muss oder so.
Nee, da wären wir bei Werwolf. Also das kannst du nicht nur im Freibad spielen, aber das machen viele Leute da draußen, weil du da viele, viele Leute mit Karten und mit Rollen versehen kannst.
Ich weiß. Wir haben da schon epische Spielabende bei Falk im Wohnzimmer gehabt.
Also, nochmal kurz anzuschneiden, Werwolf ist so ein Spiel, wo man eine Rolle bekommt und dann versucht rauszufinden, wer der Werwolf ist, ohne dass man sagt, dass man der Werwolf ist. Um es sehr banal zu sagen.
Um es weniger banal zu sagen, du spielst eine Dorfgemeinschaft, wo es alles gibt, einen Schmied, eine Heilerin, wirklich alles Dorfvorsteher und einer ist ein Werwolf und einer ist tot.
Also, nachdem der Werwolf sich ausgesucht hat, wer stirbt.
Ich glaube, am Anfang liegt da halt erstmal ein Toter rum, der, glaube ich, auch von keinem gespielt wird. Glaube ich. Okay. Ist ein bisschen her. Aber
es ergibt Sinn,
mit irgendwie so ein paar 20 Leuten, ich glaube, war sogar mehr als 20, das zu spielen mit dem Erweiterungspack, das hat Spaß gemacht. Vor allem, weil wir einen Lauf hatten, wo du ziehst die Karte random. Du suchst dir nicht aus, was du für eine Rolle bekommst.
Nee.
Und du hast glaube ich, die Funktion im Dorf und eventuell eine Werwolf-Karte. Also du hast dann quasi Dorfbewohner Werwolf und der Werwolf kann auch Metzger sein oder so. Glaube ich.
Cool.
Auf jeden Fall hat es eine Person 5-mal hintereinander geschafft, Werwolf zu sein.
Krass.
Und beim
War gut
dritten,
drin?
vierten und fünften Mal ist er immer aus der Possibility-Runde rausgeflogen mit der Begründung, statistische Wahrscheinlichkeit kann gar nicht sein.
Okay. Sehr schön. Also, Werwolf ist so ein Social Deduction Game. Also ein Spiel, wo du versuchst, mit Fragen oder Sachen, die dir das Spiel vorgibt, Sachen herauszufinden, um eben jemanden rauszuwählen, der explizit dann das Ziel sein soll.
Die Dorfgemeinschaft entscheidet, wer als Werwolf gebrandmarkt wird und hofft halt einfach, dass es
Genau.
der richtige ist und am nächsten Morgen alle wieder aufwachen.
Und der Werwolf guckt so, dass er das Gewicht der Werwölfe oder es gibt ja potenziell auch mehr als einen, der Dorfgemeinschaft so für sich dreht, dass er, selbst wenn er wählen müsste, nicht mehr rausgewählt werden kann.
Genau.
Also 3 Werwölfe gegen 2 Dorfbewohner heißt halt, die Werwölfe haben gewonnen. Fertig.
So oder so, ne, weil der Dorfbewohner ist tot.
Genau. Also, das ist schon sehr cool. Das ist halt eines dieser Social Deduction Games. Ja, das wären so meine Gesellschaftsspiel-Durchgänge quasi.
Sehr
So
schön.
ganz smooth hindurchgehuscht. Durch so ein paar coole
Das
Titel.
war nice, war?
Sehe ich auch so.
Cool. Ja.
Wir müssen mal eine Runde Munchkin spielen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, dann willst du schon das nächste Thema anteasern? Oder
Nö, möchtest du?
es wird sehr deutsch.
Ja, und auch nein.
Ja, ich habe kurz überlegt zu sagen, es wird sehr allmann, aber ich glaube, das trifft es nicht, aber zu sagen, es wird sehr deutsch.
Ja. Freut euch auf Mai Mais.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, Max.
Hören wir uns in Saudi-Arabien, ne?
Ich dachte, ich komme drum rum.
Nein.
Pass auf, dass dich kein Zombie beißt. Immer schön Slalom laufen und dein Anti-Zombie-Spray benutzen.
Jo,
Sehr
passt.
gut. Und ordentlich trinken, ne? Ist warm.
Ja, ganz wichtig, ist auch noch
Super.
warm. Ja.
Dann schau mit V. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss. Macht's gut.